Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
Tonight we're coming to you live via satellite from the South Central Hill. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening, Trouble. I'd first like to say that it's a pleasure having you here this evening.
Thank you. It's a pleasure being here.
I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist?
Well, there are more important things we could discuss.
Well, what would you like to discuss?
Issue one. Let's tackle the racism. Decays the minds. So call it decayism. Of Nubian descent. I love my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Shout down with the hunger. Up with the giving. Down with the vulgar. Up with better living. Down with the homelessness. Down with the drugs. Up with the shelters. Down with the thugs. Every man rise. Down with the giving up. Everyone shout for Congress. Pay cut. So call me a nigga. If I called you a cracker, would it matter?
People love all races, bind together in all places. Evil has set it down us, take a look around us.
Okay, well, anyway, enough of that. I'd like to ask you, how was it growing up in South Central Los Angeles?
How do you think it was? There are people on the street with nothing to eat, nowhere to live, no shoes on their feet. The president stays in 500 plus suites with the taxpayers' money. Now who's the cheat? I think it a mess, it only makes me frown. I see a hungry China's wife in a $1,000 gown. People in this nation can't read and write. Well, million-dollar bombs are built just for the fright and destruction of another human, which is a whack-ass plan. People on the streets is begging for a buck, but Congress gets a race for a job. Well, fuck, now I'm not afraid to speak my mind. I'm looking forward to a better day for mankind. I want a safe world where my kids can play and educate all that white versus black can only equal gray.
Hey, Trouble, I take it those are your opinions on such issues?
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Oktober 1991.
Herzlich willkommen zum Fraueninfo von Radio Dreieckland. Heute am 23. Oktober ist es schon mit den folgenden Themen. Zum einen
Wut allein genügt nicht. Ein Beitrag zur Demo letzten Samstag in Karlsruhe zum Paragraph 218. Dann eine kurze Zusammenfassung zum Stand im Prozess gegen den Memminger Frauenarzt Horst Theißen. Und als nächstes einen erweiterten Veranstaltungshinweis schon vorne weggenommen zum Thema Paragraph 218 auch, Wende oder Ende.
Teens in Action nennen sich die 13- bis 19-jährigen Mädchen in Jamaika. Ihr Ziel ist der Kampf gegen sexuelle Gewalt.
Vom 11. bis zum 13. Oktober fand in Wien das 16. Treffen der deutschsprachigen Frauen- und Lesbenarchive statt. Eine Mitarbeiterin vom Feministischen Archiv Freiburg sprach mit einer Frau, die dieses Treffen mitgestaltet hatte.
Wie andere Neger auch, das ist der Titel eines Filmes, den die schwarze Ethnologin Diana Bonlamé 1982-83 gedreht hat. Während der Anti-Conquista-Woche in Freiburg wurde dieser Film, wie andere Neger auch, wie gesagt der Titel, er wurde im Audimax gezeigt. Diana war ebenfalls anwesend und für RDL hatte sie auch Zeit, ein Interview zu geben, Thema Rassismus und Frauenbefreiung.
Am vergangenen Samstag fand in Karlsruhe eine Demonstration statt zum Paragraph 218 unter dem Motto Wut alleine genügt nicht. Dazu Mails von einer Frau aus der 218-Gruppe.
Die Demo fand statt anlässlich des Revisionsprozesses gegen den Memminger Frauenarzt Horst Theissen. Dieser Prozess begann gestern in Karlsruhe vor dem Bundesgerichtshof, aber dazu kommen nachher, glaube ich, noch mehr. Eine Forderung der Demo war Freispruch für Horst Theissen und die andere Forderung vor dem Hintergrund der derzeitigen Diskussion um die Neuregelung des 218 war weg mit dem Paragraphen 218, ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Wir wollen weder Fristen noch Zwangsberatung. Bei der Demo waren ungefähr 2000 Menschen anwesend, Männer als auch Frauen. Und ich würde mal sagen, die Stimmung war ziemlich gut. Der Aufruf zur Demo kam unter anderem vom DGB, von der 218-Initiative aus Karlsruhe, dann waren doch alles mit dabei, auf jeden Fall von verschiedenen Frauengruppen. Rednerinnen waren die Christina Schenk vom Bündnis 90 im Bundestag, die Petra Bless von der PDS, linke Liste, auch aus dem Bundestag. Eine Frau vom DGB hat gesprochen, außerdem eine Frau von der Karlsruhe 218-INI. Und eben Inhalt aller Redebeiträge war Abschaffung des 218 jetzt. Ein etwas weniger schönes Ereignis fand während der Demo statt. Und zwar war der Bund gegen Anpassung, der in Freiburg ziemlich gut bekannt ist, recht massiv auf der Demo vertreten. Und zwar mit einer Forderung, die dem Motto der Demo völlig zuwiderlief. Der Bund gegen Anpassung fordert die Fristenregelung. Das führte zu einigen Ärger auf der Demo. Und es wurde immer wieder klar gemacht, was der Bund gegen Anpassung eigentlich für einen Verein ist, dass die zum Beispiel Tätowierung von HIV-Positiven fordern, dass die für eugenische Indikationen, also sprich für Abtreibung von eventuell behinderten Embryonen sind. Und es wurde dann nach einigen Hin und Her, nach einigen Rangeleien tatsächlich geschafft, die von der Demo mehr oder weniger zu vertreiben. Insgesamt würde ich sagen, war es ein positives Ereignis, um zumindest jetzt mal wieder deutlich zu machen, dass es eben auch um die Streichung des 218 geht und nicht, wie ständig nur in der Presse kursiert, Fristenregelung oder Indikationsregelung. Und eben nochmal klar zu machen, dass es für mindestens ein Drittel der Frauen in der BRD, also in der Ex-DDR, auf jeden Fall eine Verschlechterung bedeuten würde, wenn wir hier eine Fristenregelung mit Zwangsberatung kriegen würden.
So viel zur Demo. Ich kann jetzt noch kurz etwas anhängen zum Stand im Prozess gegen den Frauenarzt Horst Theissen. Und zwar begann am Dienstag in Karlsruhe der Revisionsprozess, wie eben schon gesagt. Der Arzt Horst Theissen war 89 wegen sogenannter illegaler Abtreibungen zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, wogegen sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft Revision am Bundesgerichtshof einlegten. Inhalt des ersten Verhandlungstages waren ausschließlich Verfahrensfehler der Memminger Richter. Zahlreiche Richter waren gleichzeitig wegen Befangenheit abgelehnt worden. Da die Kammer aber jeden Antrag einzeln entschied, konnten die Richter, nachdem der Antrag gegen einen Einzelnen abgelehnt worden war, an der nachfolgenden Entscheidung teilnehmen und sich somit gegenseitig unterstützen. Selbst der Hinweis der Verteidigung, dass solch ein Vorgehen nach einem entsprechenden BGH-Beschluss von 83 nicht zulässig sei, nahm das Gericht nicht zur Kenntnis. Inzwischen sind die Befangenheitsanträge abgelehnt alle und Rechtsanwalt Kempf aus Frankfurt kritisierte, dass das Gericht sich dem Angeklagten gegenüber nicht neutral verhalte und nicht einmal versuche, neutral auf die Argumente des Angeklagten einzugehen, was die Besorgnis der Befangenheit nur noch mehr begründe. Selbst die Bundesanwaltschaft bejahte die Fehler des Memminger Gerichts bei der richterlichen Ablehnung, ist aber trotzdem der Meinung, dass dieser Rechtsirrtum hinnehmbar sei und nicht zur Aufhebung des Urteils führe. Als einzige Konsequenz regte die Bundesanwaltschaft eine Anfrage beim Karlsruher Senat an, um die anderslautende Entscheidung des 2. Bundesgerichtshofs Strafsenats von 1983 neu zu beraten. Und noch einmal Paragraph 218, Wende oder Ende. Unter diesem wenig ausdrucksstarken Motto findet am kommenden Freitag um 20 Uhr im Friedrichsbau eine Podiumsdiskussion statt. Wenig vielsagend zwar das Motto der Veranstaltung, dafür eine wesentlich aufschlussreichere Rednerinnenliste. Nicht nur, dass drei Männer glauben, sich zum Thema 218 äußern zu müssen, nein, damit nicht genug, es sind wohl auch äußerst fragwürdige Vertreter. Allen voran eine vielen schon bekannte Persönlichkeit. Bernhard Büchner, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Freiburg und Bundesvorsitzender der Juristenvereinigung Lebensschutz e.V., auch bekannt als Lebensschützer. Ein Verfechter des Abtreibungsverbots und Gegner des Selbstbestimmungsrechts von Frauen. Des Weiteren Dr. Hans-Georg Koch vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht und Friedrich Stapf, seinesgleichen Gynäkologe in Stuttgart. Auch von Frauenseite wird nicht viel zu erwarten sein, aber lassen wir uns überraschen. Auf dem Podium sitzen für die Frauen Ilka Riege, wissenschaftliche Mitarbeiterin der CDU in Bonn, Andrea Karens, Landesvorsitzende der Pro Familia Baden-Württemberg, und die Gesprächsleitung übernehme Petra Kistler, Redakteurin beim Freiburger Käseblatt Badische Zeitung.
Von der 218-Gruppe aus möchte ich da kurz noch was dazu sagen. Wir haben von dieser Veranstaltung sehr kurzfristig erfahren und waren, ja, gelinde gesagt, etwas entsetzt, als wir die Besetzung des Podiums eben zu Gesicht gekriegt haben. Wir finden es ein Unding, dass Bernhard Büchner auf dem Podium sitzt und dann nicht zumindest als Gegengewicht eine Befürworterin der Streichung des 218 auch draufsetzt. Das war mal das eine. Wir haben uns jetzt bemüht, mit der Pro Familia mal Kontakt zu kriegen und einfach mal nachzufragen, wie das dazu kam und was die sich darunter vorgestellt haben. Im Moment können wir da nichts Genaueres sagen. Also die Kritik wurde mal zur Kenntnis genommen, aber eine genaue Stellungnahme haben wir da jetzt also noch nicht. Dann zum Zweiten, wir wollen nicht ausdrücklich auf die Veranstaltung hin mobilisieren, aber mit Sicherheit, ja, wäre es von Vorteil, wenn da einige Frauen da sind, die ja dann zumindest einige unbequeme Fragen stellen könnten. Deshalb nochmal, die Veranstaltung findet statt am Freitag um 20 Uhr im Friedrichsbau.
Teens in Action nennen sich jamaikanische Mädchen, die gegen sexuelle Gewalt kämpfen. Anlass der 13- bis 19-Jährigen, sich zu organisieren und die Bevölkerung mit der Problematik der sexuellen Gewalt gegen Mädchen zu konfrontieren, war Trauer, Wut und Empörung. Trauer, Wut und Empörung über die Vergewaltigung und Ermordung ihrer 13-jährigen Freundin. Seaview Garden ist ein Elendsviertel in Kingston, der Hauptstadt Jamaikas. Seaview Garden entstand in den 70er Jahren. Um die extreme Wohnungsnot in Kingston zu vermindern, wurden staatliche Maßnahmen ergriffen. Die Regierung baute Einzimmereinheiten aus Beton mit Wellblechdach. Das großräumige Wohnraumprojekt wurde nie fertiggestellt. Heute ist es ein heruntergekommenes Armenviertel. Jugendarbeitslosigkeit und Drogenkriminalität inbegriffen. Kayan Samuels von den Teens in Action sagt: Hier geht es sehr schlimm zu. Viele junge Männer sind in Banden organisiert, lungern herum, brechen ein, nehmen, was ihnen nicht gehört und verkaufen es. So nehmen sie auch die Körper von Mädchen und Frauen. Jamaika gehört gemeinsam mit den USA zu den Ländern mit der weltweit höchsten Vergewaltigungsrate. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer sexuell missbrauchter Kinder. Eine Studie des Department of Social and Preventative Medicine der Universität in Jamaika erbrachte folgende Ergebnisse. 48% der Mädchen zwischen 6 und 8 Jahren sind mit sexueller Gewalt konfrontiert. Rund 12% sind zwischen 7 und 10 Jahre alt. 39% der Mädchen sind 11 Jahre und älter.
Die Vergewaltiger stammen aus allen Gesellschaftsschichten. Die meisten Vorfälle ereignen sich im familiären Bereich und im Bekanntenkreis. Die Teens in Action veröffentlichten folgenden Artikel in der Tageszeitung Daily Cleaner. Manche Leute scheinen zu glauben, dass Mädchen aufgrund ihrer Kleidung sexuell belästigt werden. Das ist ein Trugschluss. Es hat nichts damit zu tun, wie Mädchen sich kleiden, sondern mit dem geistigen Zustand der Männer. Einige Männer sind einfach krank und haben eine kranke Art zu denken. Viele Väter leben mit der falschen Vorstellung, dass sie als Hauptbereitsteller von Essen, Kleidung und Wohnung auch dazu prädestiniert sind, den Mädchen den, in Anführungsstrichen, ersten Geschmack von Weiblichkeit zu geben. Die meisten sexuell missbrauchten und misshandelten Teenager erleben ein Trauma. Sie werden von den Tätern oft bedroht und fügen sich aus Angst. Sie leben in physischer, emotionaler und psychologischer Not. Nach solchen Erfahrungen werden die Mädchen still und zurückgezogen. Manche sind selbstmordgefährdet. Sie entwickeln sehr jung bereits negative Einstellungen zu Männern und zu Sexualität. Faktisch fehlen in Jamaika soziale Einrichtungen, die Hilfestellung bei Vergewaltigungen bieten. Die Tabuisierung von Sexualität, die Darstellung von Frauen als Sexobjekte und die Schuldzuweisung an Frauen bei Vergewaltigungen leisten ihren Beitrag. Die Teens in Action setzen sich mit den Lebensumständen in Jamaika, die in sehr krasser Form in ihrer unmittelbaren Umgebung Ausdruck finden, auf verschiedene Weise auseinander. Die wichtigsten Probleme, die sie neben sexuellen Formen der Gewalt ansprechen, sind Eltern-Kind-Beziehungen, Schulabbruch, Teenager-Mutterschaft, Drogenmissbrauch und die Konsequenzen der Politik des Internationalen Währungsfonds für Jamaika. Sie veranstalten zu diesen Themenbereichen jeden dritten Sonntag Drama-Workshops in ihrer Gemeinde, sie schreiben Artikel für jamaikanische Zeitungen, gestalten Radioprogramme und versuchen andere Schulmädchen, auch Mütter und Väter, auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Oktober 1991.
Ein Blick in unsere Geschichtslehrbücher genügt. Frau wird feststellen, dass Frauen nur als Rand- oder Sondererscheinungen vorkommen. Das, was sich als allgemeine universale Menschheitsgeschichte ausgibt, ist ein männliches Konstrukt. Dass Männer Geschichte machen und Frauen den Haushalt, ist bis heute fester Bestandteil patriarchaler Ideologie. Frauen haben keine Vergangenheit, also auch keine Zukunft. Als geschichtslose Naturwesen bleiben wir in der Gegenwart gefangen. Jahrhundertelang wurde das, was Frauen gelebt haben, als nicht erinnerungswürdig abgetan und vergessen. Auf Druck der Frauenbewegung tauchen wir Frauen nun auch in den männerdominierten Medien mehr und mehr auf. Wir erscheinen dabei aber nur in den wenigsten Fällen als eigenmächtig handelnde Subjekte. In der Regel werden wir allenfalls als Opfer oder Objekte dargestellt. Und oft wiederholen wir dieses Muster selbst. Die Unterdrückung der Frau ist Thema in den Medien. Solange die Berichterstattung aber nicht von ihrem Widerstand ausgeht, scheinen die Berichte nur die Ohnmacht der Frauen zu bestätigen. Geschichte wird nicht nur von denen gemacht, die sie leben, sondern vor allem von denen, die sie dokumentieren, aufbewahren und die Mittel und Macht haben, sie durchzusetzen. Geschichte zu machen und aufzuarbeiten, die das Leben und den vielfältigen Widerstand von Frauen in den Vordergrund rückt, das haben sich Frauen- und Lesbenarchive zur Aufgabe gemacht. Die deutschsprachigen Frauen- und Lesbenarchive trafen sich kürzlich, das heißt vom 11. bis zum 13. Oktober, zum 16. Mal und dieses Mal in Wien. Seit 1985 nehmen mehr als 40 Frauen- und Lesbenarchive an den halbjährlichen Treffen teil. Diese Treffen dienen der Vernetzung der Archive. Die einzelnen Projekte stellen sich und ihre Arbeit vor. Es wird über aktuelle Themen der Frauenbewegung und über politische Positionen der Archive diskutiert. Und natürlich auch über konkrete Probleme bei der Archivarbeit. Die Frauen vom Freiburger Feministischen Archiv konnten leider aus finanziellen und zeitlichen Gründen an diesem Treffen nicht teilnehmen. Sie interviewten darum eine Frau vom Tübinger Bildungszentrum und Archiv für Frauengeschichte Baden-Württembergs oder kurz BAF e.V. zum Verlauf dieses Treffens.
Ihr wart beim 16. Treffen der deutschsprachigen Frauen- und Lesbenarchive und das hat vom 11. bis 13. Oktober stattgefunden und wurde diesmal von dem Stichwortarchiv der Frauen- und Lesbenbewegung in Wien ausgerichtet. Und bei diesem Treffen sollte es schwerpunktmäßig so um folgende Themen gehen. Also zum einen Anwendung und Nutzung von Computern in Lesben- und Frauenarchiven. Ein anderes Thema sollte sein das Selbstverständnis und politische Position feministischer Archive. Und dies sollte am Beispiel von Stichworten, nach denen das Material sortiert ist, diskutiert werden. Ein dritter Schwerpunkt sollte Oral History sein, also mündlich überlieferte Geschichte. Und dieser Themenblock, der sollte dann wohl von euch Tübingerinnen vorbereitet werden, da können wir vielleicht später noch mal drauf kommen. Als vierter Schwerpunkt war die Frauen- und Lesbenbewegung in Österreich vorgesehen. Und das letzte Thema schließlich, da stand der Umgang mit Dokumentationsvideos zur Debatte. Ja, kannst du uns so ganz grob so einen kurzen Überblick so über den Ablauf des Treffens geben?
Ich kann nicht zu allen von diesen von euch genannten Punkten so ausführlich was sagen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Also es lief so ab, dass wir am Freitag, den 11. Oktober, angefangen haben, indem wir nochmal so eine kurze Runde gemacht haben, neue Archive, die in den Kreis dazugekommen sind, vor allem aus den neuen Bundesländern, haben sich vorgestellt. Allerdings auch eines aus Süddeutschland, nämlich aus Augsburg. Die kannten wir bisher auch noch nicht. Ansonsten wurde versucht, nochmal auf die Wiener Situation aufmerksam zu machen, die nämlich im Moment vor allem deswegen sehr brisant ist, weil das Stichwort Frauen-Lesben-Archiv im Moment angefragt ist, sich EDV-mäßig zu vernetzen mit anderen Archiven und Bibliotheken. Also institutionalisierten, zum Beispiel Nationalbibliothek in Österreich. Und weil die eine sehr schwierige Diskussion gerade führen, inwieweit sie sich auf dieses Ansinnen einlassen sollen, was das für ihre Arbeit bedeutet, für ihr Selbstverständnis. Also es verweist auch schon auf einen der Punkte, die ihr vorher genannt habt. inwieweit sie ihre Autonomie aufgeben, wenn sie sich da vernetzen, inwieweit dann andere Archive, Bibliotheken und Institutionen Zugang kriegen zu Daten und Materialien, die nur begrenzt veröffentlicht werden sollen. Mhm. Und das war also, das scheint für das Wiener Archiv gerade ein ganz großes Thema zu sein. Das haben sie dann uns etwas ausführlicher berichtet, auch mit dem Gedanken, dass es ja irgendwann auf Archive in Deutschland oder in der Schweiz auch zukommen könnte. Mhm. Es ist allerdings im Moment so, dass kaum ein Archiv in Deutschland zum Beispiel überhaupt so weit ist, so EDV gestützt zu arbeiten, dass es überhaupt möglich wäre, sich mit anderen Datenbanken zu vernetzen. Also viele Archive arbeiten ohne Computer nach wie vor. Und wenn sie sich überlegen oder gerade beginnen, mit Computer zu arbeiten, da ihr Archivmaterial entsprechend zu systematisieren und zur Verfügung zu stellen, dann ist das alles noch so in so einer Anfangsphase. Also für die meisten hat sich das als noch nicht aktuell herausgestellt.
Kannst du vielleicht noch ganz grob so zur Struktur von diesem Treffen was sagen? Also wie so Tageseinteilung war oder Aufteilung in Arbeitsgruppen, Pläne?
Also nach diesem ersten Eröffnungsplenum, wo es gerade um diese EDV-Geschichte ging, gab es mehrere Arbeitsgruppen am Freitagnachmittag. Zwei parallel laufende, die eine zu den lebensgeschichtlichen Interviews, die wir vorbereitet hatten, die andere zur Systematik von Frauenarchiven und Bibliotheken, die vom Archiv in Bielefeld vorbereitet war. Abends konnten wir dann uns das Stichwort Frauen-Lesben-Archiv in Wien angucken und haben über deren Arbeitsweise einiges erfahren. Am Samstag gab es am Vormittag interessante Beiträge von den Wiener Frauen, die von denen einzelne an Forschungsprojekten gearbeitet haben zur österreichischen Frauen-Lesben-Bewegung der letzten 20 Jahre. Wir konnten uns da eine Ton-Dia-Dokumentation angucken und haben noch einiges aus dem von Ihnen geschriebenen Buch Donauwalzer Damenwahl, Frauenbewegte Zusammenhänge in Österreich erfahren. Der zweite Teil ging dann um das Forschungsprojekt, das auch von Archivfrauen in Wien durchgeführt wurde, das mit dem Titel Die autonome Frauenbewegung im Spiegel ihrer Medien, dem also versucht, einfach Frauenzeitschriften, Flugblätter, Plakate, Veröffentlichungen jeder Art auszuwerten nach Stil, Formen, Themen, also Verarbeitungsweisen von bestimmten Themen. Das war der Samstag und nachmittags hatten sie dann verschiedene Vorschläge für die anderen Frauen gemacht. Es gab in Wien in der Zeit die Ausstellung Wem gehört der öffentliche Raum? Frauenalltag in der Stadt, da ging es vor allem um Stadtplanung, um Wege, um Wohnverhältnisse, um Infrastruktur, kann man sagen, wie es für Frauen vor allem wichtig ist. Dann ging es parallel dazu, gab es eine Lesung von Hanna Hacker im Wiener Frauencafé mit dem Titel Wäre es Sünde, wenn wir den Traum erfüllten, frauenbezogene und lesbische Literatur in Österreich im ersten Jahrhundertdrittel. Das war also in Form einer Lesung und dann als dritte Parallelveranstaltung eine ausführliche Information zum Wiener Gebär- und Findelhaus des 19. Jahrhunderts, wo es um den Umgang mit unverheirateten Müttern ging. Und es war sehr spannend, also mehr so Sozialgeschichte von Frauen, also klassenspezifische Unterschiede zwischen bürgerlichen, adligen und proletarischen Frauen. Dann hatten wir abends noch diese Abendveranstaltung, die auch für die Wiener Frauenöffentlichkeit angeboten war, also wo sowas zusammenkommen konnte, wo es um das Thema geheime Öffentlichkeit ging, Umgang mit Dokumentation, Videodokumentation von Frauen- und Lesbenveranstaltungen. Es war eine sehr schwierige Angelegenheit, sehr explosiv, kann man sagen, weil da auch konkrete Konflikte in Wien dem vorausgegangen waren, innerhalb der Wiener Frauenhochschule.
Ja, ging es dabei eher so um archivrechtliche Sachen, so wie Schutz oder Recht auf Recht am eigenen Bild?
Unter anderem ging es darum, aber es ging eigentlich noch mehr darum, was für eine Qualität haben Bilder. Also wenn wir versuchen, die eigene Bewegung zu dokumentieren, Veranstaltungen, Arbeit, die Frauen leisten, im Rahmen der Frauen-Lesben-Bewegung leisten, wie gehen wir mit dem sich Bilder machen, also Videoarbeiten um und welche Kommunikationsstrukturen müssen da sein, damit damit verantwortlich umgegangen werden kann, welches Vertrauen muss da sein, was passiert überhaupt, wenn ich was abfilme, also verändere ich da nicht das, was passiert gleichzeitig. Es war auch zum Beispiel auch eine Videokünstlerin da, die den Aspekt auch hervorgehoben hat, es ging um die Frage, was passiert mit dem Rohmaterial, wie wird es denn verarbeitet, wie kann das in welche Hände gelangen und sind die Frauen, die gefilmt werden, beteiligt? Gibt es sowas wie kollektive Filmgeschichten und so, und es war sehr schwierig. Am Sonntag ging es dann nochmal in einer Arbeitsgruppe um das Thema Lesben in Ordnern, wurde das genannt. Und zwar sollte das der Frage nachgehen, gegangen werden, wie man lesbische Lebensweise, Existenzweise, Lebensverhältnisse und Lesbenbewegung dokumentieren kann innerhalb der Archivsystematiken und Bibliothekssystematiken. Also kann man das überhaupt unter unsere üblichen Begriffe, mit denen wir bisher arbeiten, so fassen, oder müsste man da nicht ganz neu diskutieren über Sprache, Begrifflichkeit? Liegt das nicht oft quer zu dem, was wir tun, und wie kann man es sichtbar machen, ohne es wieder also zu an Rand zu drängen? Als
soweit mal leider nur ganz kurz angerissen die Diskussionen, die beim Treffen der deutschsprachigen Frauen- und Lesbenarchive in Wien stattfanden. Und zum Schluss noch ein kurzer Originaleinblick in die Arbeit der Frauen vom Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-Württembergs.
Also wir haben den Schwerpunkt, uns auf die Frauengeschichte Baden-Württembergs zu beziehen, was ja auch durch unseren Namen ausgedrückt wird. Wir machen in dem Zusammenhang auch lebensgeschichtliche Interviews mit älteren oder alten Frauen, was wohl sehr wenige andere Archive machen, wie wir jetzt auch wieder erfahren haben in Wien, und versuchen halt da längerfristig was aufzubauen und da auch subjektive Erfahrungen von Frauen stärker sichtbar zu machen und zu veröffentlichen über Publikationen oder Veranstaltungen, über Gesprächskreise mit alten Frauen und jungen Frauen und so.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Oktober 1991.
Wie andere Neger auch, ist der Titel eines Filmes, den die schwarze Ethnologin Diana Bonlamé 1982-83 gedreht hat. Während der Anti-Conquista-Woche hier in Freiburg wurde der Film ebenfalls gezeigt. Das Besondere an dem Film ist, dass die Ethnologin nicht die Völker und Menschen in Asien oder in Afrika erforschte, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Und wer kennt schon die Riten einer evangelischen Kirchengemeinde? Diana Bonlamé führt uns, intelligent witzig, mit scharfer Zunge und scharfem Verstand, die Bundesrepublik vor. Um den Film soll es im folgenden Interview aber nicht gehen, sondern um die Themen Rassismus und Frauenbefreiung. Diana Bonlamé hatte nämlich die Zeit für uns, einige Fragen zu beantworten. Gleich vorneweg, ich war zum einen erstaunt über die Antworten, die sie uns gegeben hat, teilweise auch entsetzt, aber hört euch das am besten erstmal selber an. Das gesamte Interview wird am Donnerstag, den 24.10., also morgen, im Gruppenradio zu hören sein, zwischen 16 und 17 Uhr.
Wie erlebst du als schwarze Frau diese Angriffe auf ausländische Menschen?
Mit genauso viel Entsetzen wie bei den Deutschen auch.
Betrifft es dich nicht nochmal anders?
Nee. Ich lebe schon so lange hier und ich habe im Grunde genommen keinen Rassismus erlebt. Und normalerweise gehe ich nach der Dunkelheit nicht draußen. Das mag ich aus Prinzip, weil Frauen können attackiert werden, wenn sie nach der Dunkelheit draußen sind. Und dann habe ich meine Freunde, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Wohnung und das beeinträchtigt mich nicht.
Du sagst, du hast keinen Rassismus hier bislang erlebt. Wieso nicht? Oder das kommt mir jetzt etwas befremdlich vor?
Nee, warum soll das denn befremdlich kommen? Das ganze deutsche Volk sind keine Rassisten.
Das stimmt, aber du bewegst dich ja in einem weiteren Raum als gerade in Düsseldorf oder in dieser Straße.
Wieso soll der Rassismus vorkommen?
Ja, bislang berichten mir zumindest andere Menschen, Schwarze, schon darüber, dass sie sich diskriminiert fühlen, unter anderem durch Blicke, aber auch durch blöde Sprüche oder eben durch Handgreiflichkeiten auch.
Das habe ich nicht erlebt. Man muss dabei bedenken, dass die rassistischen Deutschen sind die Minderheit. Aber wenn etwas vorkommt, wird das ganz schön nach außen propagandiert und dann sieht das so groß. Ich habe nicht diese Einstellung. Das ist eine Sache auch teilweise von der eigenen Einstellung, wie man das erlebt. Ich habe nicht die Vorstellung, dass ich minderwertig bin. Und dadurch trete ich den Leuten anderen gegenüber so auf, dass sie mich nicht als minderwertig behandeln können.
Noch ein anderer Punkt, du sagtest, als Frau gehst du eben nachts nicht auf die Straße, weil du attackiert werden kannst. Das ist ja ein Punkt, wogegen Frauen demonstrieren auch, dass ihre Bewegungsfreiheit total eingeschränkt wird, weil sie sich auch das Recht rausnehmen wollen, eben auch nachts auf die Straße zu gehen. Für dich ist es aber kein Problem.
Das ist mir kein Problem, weil ich gehe nach bestimmten Vernunftsregeln. Und wenn Frauen draußen attackiert werden, dann gehe ich halt nicht so, um nicht attackiert zu werden. Weil bestimmte Sachen ergeben sich und man muss psychologisch damit umgehen. Man kann nicht sagen, ich mag es trotzdem und dann noch schreien, wenn es schief geht.
Würdest du es richtig finden, wenn sich Frauen organisieren und sagen, wir werden versuchen, es trotzdem durchzusetzen, auf die Straße zu gehen und uns unseren Raum und unsere Bewegungsfreiheit einfach auch zu nehmen?
Ich finde es eine Zeit gut, aber andere Zeit finde ich, dass die Frauen in Europa und gerade in Deutschland immer alles sich widersetzen wollen. Als Angehörigen Volk der Dritten Welt bin ich daran gewöhnt, zu gucken, was läuft da, um mich ein bisschen anzupassen, um damit leben zu können. Und in Europa ist es so, man passt sich nicht an. Und dann kommen noch größere Konflikte, dann kommt man nicht zum Leben. Das ganze Leben wird nur ein Kampf.
Aber anpassen heißt ja oft, sich an herrschende Normen anpassen. Und wenn unser Ziel ist, eine Herrschaft abzubauen oder das in Frage zu stellen, was diese Herrschaft will, dann heißt es doch, sich dagegen zu wehren und sich nicht anzupassen.
Man baut die Herrschaft nicht ab, das kommen nur neue Herrschaften. Es gibt bestimmte Sachen, die passieren unter Menschen. Und man muss dem Rechnung tragen, sehe ich das. Und dann versucht man leichter damit umzugehen. Es ist so, in Afrika zum Beispiel weiß man, Männer gehen fremd. Und dann, um das entgegenzukommen, führt man die Mehrehe ein, damit das Fremdgehen von den Männern kontrolliert wird. Und damit die Frauen mehr Rechte bekommen. Während hier ist es so, man schreit und kennt, Männer gehen fremd, das wollen wir nicht, aber die tun nicht was Positives daran.
Also ich würde so aus meiner Sicht sagen, man legitimiert dann oder versucht es positiv umzudeuten, was eigentlich negativ ist, dass sich Männer Rechte rausnehmen, die Frauen nicht haben.
Das kann man nicht sagen, weil In einer Mehrehe ist es so, dass die Frauen mehr Rechte kriegen. Die Frauen kriegen mehr Rechte. Hier in der Industriegesellschaft sehe ich, dass Frauen getrennt werden. Frauen erster Klasse, die geheiratet werden. Frauen zweiter Klasse, die geliebt werden. Frauen dritter Klasse, die für die Sexualität da ist. Das haben wir bei uns nicht. Alle Frauen sind gleich. Und wenn ein Mann es wagt, mit einer Frau was anzufangen, dann muss er die Verantwortung übernehmen.
Nochmal zurück zum zunehmenden Rassismus und den Angriffen auf Flüchtlinge. Was glaubst du, sind die Ursachen dafür?
Ich meine, dass die deutsche Gesellschaft hat es nicht geschafft, die Gesamtbevölkerung in den Sozialverband aufzunehmen. Diese Skins sind Leute, die draußen geblieben sind. Und jetzt versuchen sie, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ihren Willen durchzusetzen und sagen, wir wollen diese Leute nicht haben. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, dann sagt, wenn sie uns nicht lieben, dann müssen sie uns fürchten lernen, haben die Skins gesagt. Und dann kommen sie und wo dieser ganze Gerede über Scheinasylanten und so weiter, dann kommen sie und sagen, wieso diese Ausländer werden angenommen, die kriegen Sozialhilfe, die kriegen Wohnungen und wir nicht und die nehmen uns die Arbeit. Und dann versuchen sie, diese Ausländer zu vertreiben. Aber im Grunde genommen ist es ein deutsches Problem. Das ist kein ursprünglich Ausländerproblem, sondern ein Problem, dass die Deutschen mit ihren Deutschen nicht zurechtkommen.
Es gibt ja die Theorie, dass die Ausländer und Ausländerinnen als Sündenböcke herhalten müssen für eine, ja, ich sag mal, gescheiterte Politik. Es heißt, es gibt Wohnungsnot und es gibt Arbeitslosigkeit und nun braucht man jemanden, der daran schuld ist und die Politiker und Politikerinnen schaffen es ganz gut, diese Wut abzulenken auf die Flüchtlinge, die angeblich an allem schuld sein sollen. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass nicht die Politiker und die Politikerinnen schaffen es, sondern diejenigen, die draußen sind, die keine Arbeit haben, keine Wohnung haben, sehen, dass die Ausländer kommen und die Politiker bemühen sich mehr um die Ausländer als um die Deutschen, die draußen stehen. Und die sagen, wieso, wir wollen uns Recht nehmen.
Hast du nicht den Eindruck, dass die Politiker und Politikerinnen die anderen aufhetzen? Also zu sagen, also ich kenne ein Beispiel, eine Frau beschwert sich darüber, dass zum Beispiel Roma und Sinti so große Autos fahren. Sie guckt aber nicht auf den Staatssekretär, der die Steuergelder benutzt und mit einer riesigen Staatskarosse fährt.
Das ist kein Vergleich.
Nee, es ist kein Vergleich, es soll ein Beispiel dafür sein, wie die Herrschenden von ihrem Reichtum und von ihrer Macht ablenken und sagen, ja, guckt mal auf die Flüchtlinge, was die alles haben. Und der Effekt ist dann, dass nicht mehr danach gefragt wird, was die Herrschenden an Geld verschwenden für sich zum Beispiel.
Aber das ist nicht der Fall. Es läuft gerade die Diskussion über die Diäten von den Abgeordneten. Das ist nicht der Fall und die sagen auch, dass die Politiker uns nicht richtig vertreten. Das ganze Diskussion wird da. Ich sehe eine große Gefahr, eine Fixierung an einer Sache, anstatt das in nicht zu relativieren, das ist nicht der Wort dafür, sondern das im richtigen Licht zu sehen. Die Linken sind selber daran schuld, dass die ganze Asylantenfrage aufgebaut wird, weil sie das selber machen. Die Asylanten bilden nicht so einen großen Prozentteil von den Deutschen. Aber das Problem wird jetzt aufgehetzt, zum Beispiel, und durch die Medien und dann kriegen wir den Eindruck, dass das so ist. In meiner Arbeit lese ich jeden Tag die Zeitungen und schneide ich die Sachen aus, was mit Asylant zu tun habe. Immer wieder kommen Berichte, wo deutsche Familien dahin gerannt sind, die haben Decken gebracht, Essen für die Asylanten, dass deutsche Antirassismus-Demonstrationen machen. Aber das wird nicht zur Kenntnis genommen, das wird blockiert. Man konzentriert nur auf das Negative und das finde ich nicht sehr gut.
Das waren Ausschnitte aus einem Interview mit Diana Bonlamé, die Produzentin des Filmes Wie andere Neger auch. Wie gesagt, das gesamte Interview morgen am Donnerstag, den 24.10. zwischen 16 und 17 Uhr hier bei Radio Dreieckland.
Ja, so kommen wir jetzt schon zu den Veranstaltungshinweisen, etwas früh, aber wir haben auch eine ganze Menge. Und ich möchte anfangen mit morgen, Donnerstag, dem 24.10. Da findet eine Veranstaltung zu Kultur und Zensur in Nordirland statt. Vorgestellt wird ein Stadtteil in Belfast mit Dias und Video. Es wird über Stadtteilkultur und deren Zerstörung durch Umstrukturierung und Zensur berichtet. Dazu gibt es noch einen kurzen Beitrag, den wir gleich anschließend noch senden. Ich mache jetzt erstmal weiter mit Freitag, dem 25.10. Und zwar findet da um 20 Uhr wieder das Koordinationsplenum zu den Schutzwachen an Flüchtlingsheimen statt. Menschen, die Interesse haben, sich an den Wachen zu beteiligen, sind hierzu herzlich eingeladen. Das Treffen am Freitag findet um 20 Uhr im Infoladen in der Klarastraße 73 statt. Und das gleiche Plenum findet ebenfalls wieder am Samstag statt, auch um 20 Uhr im Infoladen zu den Wachen am Samstagnacht. Dazu noch auch am Sonntag ein Antifa-Termin. Um 17 Uhr findet im Infoladen ebenfalls das offene Antifa-Plenum statt. Das sind die gemischten Termine. Dann gibt es noch zwei Frauentermine. Der Termin für die Schutzwachen ist am Samstag um 18 Uhr im Geier-Hinterzimmer. Und das Frauen-Antifa- oder Flüchtlingsplenum findet statt am Montag um 20 Uhr im alten Infobüro auf dem Kreta-Gelände. Und dann noch am Freitag die schon erwähnte Veranstaltung zum Paragraph 218, Wende oder Ende, im Friedrichsbau in der Kaiser-Josef-Straße 268, findet die Podiumsdiskussion zum Thema 218 statt mit äußerst bedenklicher Rednerinnenbesetzung. Herr Büchner von der Juristenvereinigung Lebensschutz e.V., Herr Koch vom Max-Planck-Institut, Herr Stapf, ein Gynäkologe aus Stuttgart, Frau Riege von der CDU in Bonn, Frau Karens von Pro Familia und Frau Kistler von der Badischen Zeitung werden das Podium bestücken. Also nochmal am Freitag um 25.10. um 20 Uhr im Friedrichsbau. Dann findet auch wie jeden Freitag, dieses Mal auch wieder die Prozesskneipe in der Wagenburg statt, in Lehn im Zinklern. Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Oktober 1991.
Also jetzt nochmal das, was ich vorher schon angekündigt hatte, die Veranstaltung zu Kultur und Zensur in Nordirland am Donnerstag, 24.10.
Im Folgenden geht es jetzt um eine Veranstaltung zum Thema Nordirland. Am 24.10., also am Donnerstag, hier in Freiburg laufen wird. Sie findet im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 statt, und zwar um 20 Uhr. Diese Veranstaltung geht zu Nordirland zum Thema Kultur und Zensur, Widerstand und Alltag. Es sind zwei Leute aus Belfast da, die über ihre eigenen Erfahrungen im Bereich Kultur, Musik und Zensur berichten. Ich sage am besten vielleicht mal was zu den Personen. Der eine von ihnen heißt Jerry McLachlan und hat eigentlich Drucker gelernt, hat dann 10 Jahre in England gelebt, wo er also vorwiegend politische Plakate entworfen hat, gedruckt hat, sich aber auch viel mit Theatertheorie auseinandergesetzt hat und Filmtheorien. Hat dann zusammen mit John Arden und Margaret Darcy auch in den 60ern einiges zu diesen Filmtheorien entwickelt und kam dann wieder zurück nach Belfast. Er kommt nicht direkt aus Belfast, sondern aus Port Glenone, vom Land also. Hat dann in Belfast Videos produziert mit anderen Leuten zusammen zum Thema Plastic Bullets, also den Gummigeschossen, die von Seiten der britischen Armee zur Aufstandsbekämpfung eingesetzt werden. Und hat als letztes Projekt jetzt im Sommer ein Improvisationstheaterstück angeleiert, das ein Laientheaterstück war und über ein bestimmtes Viertel in Belfast ging, das in der nächsten Zeit und hoffentlich, so die Stadtplaner bis 92, ein europäisch oder ein für Europa vorzeigefähiges Stadtviertel werden soll. Der andere der beiden ist Noel Lenehan. Er ist in Belfast aufgewachsen, in West Belfast aufgewachsen und hat, soweit ich weiß, keine größere Ausbildung gemacht. Er hat sich selbst das Banjo und die Flöte beigebracht und er singt sehr viel und hat es dann so verfeinert, dass er bis vor kurzem noch in Kanada und USA auf Tournee war und dann eben auch in seiner eigenen Heimat in Irland und in Schottland Musik gemacht hat und sich damit Geld verdient. Noel wird wohl die Lieder vorstellen, die er als Kind oder auch als Erwachsener aus Belfast mitgekriegt hat, die von dem politischen Widerstand in Nordirland handeln, aber die auch einfach irisches, traditionelles Kulturgut sind, die mit irischer Musik zu tun haben, dem ganz anderen Verständnis von Land und Leuten, als wir es zum Beispiel kennen. Zur Veranstaltung selbst dann. Jerry wird Dias zeigen, wenn Zeit ist, vielleicht auch sogar Videofilme von dem, was er an Arbeit gemacht hat, und wird dazu berichten, inwieweit ihm da Steine in den Weg gelegt wurden, weil er als Katholik in Nordirland oder auch als katholischer irischer Staatsbürger in England Probleme bekommen hat mit den Vorstellungen, die er eben machen wollte. Und er wird dann auch noch erzählen, wie das zum Teil in Belfast läuft, wie zum Beispiel kleine Theatergruppen, wie dann dieses Improvisationstheater, das im Sommer gelaufen ist, Schwierigkeiten haben. Und er wird natürlich auch berichten, welche Inhalte genau solche kleinen Gruppen eigentlich transportieren wollen. Noel wird das Ganze unterstützen, indem er seinen Erfahrungsschatz auftun wird an irisch traditioneller Musik und an Geschichten und Liedern über Belfast, über Irland und über die Bürgerkriegssituation in Nordirland. Ich sage dann nochmal, wann das ist. Das ist also die Veranstaltung zu Nordirland, die am Donnerstag, dem 24.10. um 20 Uhr stattfindet. Der Veranstaltungsort ist das Radikaldemokratische Zentrum, das ist in der Egonstraße 54. Nordirland, Kultur, Zensur, Widerstand und Alltag, eine Informationsveranstaltung.
Schaut nicht weg, mischt euch ein, stoppt rassistische Überfälle, kein Fußbreit den Faschisten. Das ist das Motto einer Demonstration am kommenden Samstag, den 26.10. um 11 Uhr am Bertholdsbrunnen. Dazu gibt es auch ein Flugblatt, aus dem wir teilweise vorlesen wollen.
Rassismus ist kein neues Phänomen. Jahrelang wurde die Hetze gegen Flüchtlinge und Arbeitsimmigrantinnen staatlich gedeckt und geschürt. Die Zunahme von brutalen rassistischen Übergriffen wurde bagatellisiert, was einer direkten Aufforderung zu weiteren Übergriffen gleichkommt. Noch immer reden die Politiker vom Missbrauch des Asylrechts, von stehlenden und betrügenden Ausländern, von den unangepassten und zu lauten Fremden, vom übervollen Schiff und so weiter. Noch immer heizen sie die Stimmung an. Dabei übertreffen sich die Parteien in ihren Vorschlägen zur Beschleunigung der Abschiebungen von Flüchtlingen.
Neofaschistische Gruppen, die sich in den letzten Monaten dank dem ihnen direkt oder indirekt von staatlichen Stellen zugesprochenen Aktionsfreiraum immer besser organisieren konnten, erledigen den praktischen Part, nämlich die Verfolgungsjagd. Daraus ergeben sich die Forderungen: Schluss mit der Asyldebatte, Schluss mit den rassistischen Überfällen, die als Grundlage dienen, Bleiberecht für alle Flüchtlinge und Arbeitsimmigrantinnen, keine Kasernierung von Flüchtlingen, keine weiteren Abschiebungen und eben schaut nicht weg, mischt euch ein, stoppt rassistische Überfälle, kein Fußbreit den Faschisten. Die Demonstration am Samstag, den 26.10. um 11 Uhr am Bertholdsbrunnen.
Ja, und dann wollten wir noch zum Schluss auf eine Fortbildung aufmerksam machen, für die Frau sich jetzt schon, das heißt möglichst bald, anmelden kann. Das Ziel dieser Fortbildung ist es, anhand neuer Forschungsergebnisse über körperliche und seelische Auswirkungen sexueller Gewalt zu informieren. Und der Hauptschwerpunkt liegt darin, die eigenen Schwierigkeiten, Reaktionsmuster auf sexuelle Gewalt zu erkennen, zu verstehen und aus dieser Erkenntnis und aus diesem Verständnis heraus Veränderungen einzuleiten. Mit unterschiedlichen Methoden der Körper- und Energiearbeit wird bei diesem Kurs die bewusste Selbstwahrnehmung, die Sensibilität der eigenen Befindlichkeit gefördert und Veränderungen der Reaktionsmuster initiiert. Inhaltlich und methodisch ist diese Fortbildung in drei Teile aufgeteilt. Zum einen, der erste Teil ist Information und Diskussion über körperliche, seelische und geistige Auswirkungen sexueller Gewalt. Der zweite Teil, da geht es um Bewusstmachung der eigenen Handlungs- und Reaktionsmuster auf die Konfrontation mit sexueller Gewalt. Und zum dritten geht es dann um die Rückkopplung dieser Informationen und Erfahrungen zur eigenen Arbeitssituation. Gerichtet ist dieser Kurs auch an Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, Beraterinnen, Pädagoginnen, Lehrerinnen, Frauen aus therapeutischen heilenden Berufen. Maximal teilnehmen können 10 Frauen. Diese Fortbildung findet im November und Dezember in Wittnau im Heil- und Meditationszentrum für Frauen statt.